nicht nur live am Podcast teilzunehmen, sondern auch in diesem Fragen an meine Gästinnen zu stellen. Im nächsten Podcast mit Mareike Kaiser, wo wir über Geld sprechen, was Geld mit uns macht, wie wir mit Geld umgehen, welche Einflüsse es auf die Gesellschaft hat. In der Folge mit Leonie sprechen wir über beklaute Frauen. Das heißt, wir schauen uns die Weltgeschichte der letzten 200 Jahre an, die Errungenschaften von Frauen, die Hürden, die Erfolge, die Freuden, wie auch systematische Benachteiligung. Damit ich nicht zu viel weiter rede, lasse ich euch einfach in die Folge raus. Pardon, deutsche Sprache, schwere Sprache. Viel Spaß. Reflexion. Ich freue mich richtig, dass du da bist.
Ich freue mich auch total. Ich danke dir für die Einladung.
Auf jeden Fall. Also ich wollte dich schon länger im Podcast haben. Es war nur eine Sache von Gegebenheiten. Die Leute haben es auch hier gesehen, von der Technik etc. Aber das haben wir auch bewältigt. Und heute sprechen wir über beklaute Frauen. Aber bevor wir in das Thema reinsteigen und in deine Expertise als Historikerin, Journalistin, habe ich ein kleines Quiz. Ich gebe dir Länder und deine erste Assoziation, die mit dem Land kommt, im Sinne vom Historischen.
Spannend, okay. Da werde ich jetzt total ablosen wahrscheinlich.
Ich habe gehört, dass du eigentlich Knobelspiele magst.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber so Wordle-mäßig.
Oh, dann machen wir heute was anderes. Das erste Land ist Mexiko.
Der mexikanisch-amerikanische Bürgerkrieg.
Okay. Das zweite Land ist Jordanien.
Jordanien finde ich spannend, weil da würde ich gerne mal hinreisen und mir diese alten, in Stein gemeißelten historischen Städten anschauen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht den Namen, muss ich gestehen. Aber das ist also Bucketlist, würde ich da tatsächlich sagen, als ersten Begriff.
Dann würde das dritte Land auch was sagen, Ruanda.
Ruanda ist natürlich auch auf der Bucketlist, hast du auf meiner Website gesehen. Habe ich gestern erst mit meiner Freundin drüber gesprochen, weil ich ihr gezeigt habe, wo ich gerne wandern gehen würde. Das ist ja ein Land, wo man richtig toll wandern kann, die Natur entdecken kann. Die deutsch-ruandische Geschichte ist natürlich auch interessant. Der Genozid und die Aufarbeitung in Ruanda finde ich auch unglaublich spannend. Also da sind tatsächlich mehrere Dinge, die mir da einfallen würden, die ich an dem Land spannend finde. Aber das hoffe ich, kann ich innerhalb der nächsten 3 Jahre bereisen. Würde ich super gerne mal hin.
Da haben wir schon mal deine Reiseziele. Und wir reisen jetzt gleich in die Vergangenheit. In deinem Buch Beklaute Frauen, hier, fokussierst du dich auf die letzten 200 Jahre. Also neuzeitliche Sozialgeschichte ist ja der Fokus.
Ja.
Da ist halt die Frage, warum genau dieser Zeitraum? Weil Geschichte ist ja unendlich, geht unendlich nach hinten und unendlich nach vorne, hoffentlich.
Mal schauen. Also als ich das Angebot bekommen habe, ein Buch zu schreiben, wusste ich sofort, ich möchte es über die beklauten Frauen schreiben. Das ist ja eine Videoreihe, die ich auf meinen Social-Media-Kanälen schon länger gemacht habe und gesagt habe, es ist eigentlich Zeit oder an der Zeit, das nicht nur punktuell zu erzählen, also einzelne Biografien, sondern wirklich in der Länge und in der Breite die Systematik dahinter aufzuzeigen. Und dann war die Frage, okay, aber wie begrenze ich das denn jetzt? Weil beklaute Frauen gibt es ja überall auf der Welt und zu jeder Epoche. Aber ich kann nicht die gesamte systematische Ausbeutung von Frauen in den letzten 5000 Jahren, seit also Schrift überliefert ist, erzählen und zu allen Teilen der Welt, weil dann wäre es doch wieder nur eine Aufzählung und das hätte man auch machen können. Also ich hätte einzelne Biografien so rausziehen können, wie ich es auch auf meinen Social Media Kanälen gemacht habe. Aber ich wollte wirklich die Systematik aufzeigen und ich habe mit den europäischen Revolutionen angefangen, weil weil da ging es ja um die Menschenrechte, ja, um das Erkämpfen von Werten, von vermeintlichen Werten, die ja für alle gelten sollten, universal.
Ja.
Und dann ja aber sehr schnell rauskam, okay, so universal sind die Menschenrechte gar nicht, wenn man dann sagt, okay, sie gelten aber nicht für Frauen und sie gelten auch nicht für die Menschen in den Ländern, die wir kolonialisiert haben und sie gelten eigentlich auch nicht für Menschen, die eine Behinderung haben und queere Menschen sowieso gar nicht, die das ist aber nochmal ein eigenes Kapitel für sich. Und das ist ja eigentlich ein Konflikt. Also wenn man auf der einen Seite gemeinsam kämpft für etwas und sagt, das soll für alle gelten, für alle Menschen, und dann macht man anschließend, sagt man, okay, aber wir kategorisieren Menschen dann nochmal in richtige Menschen und in Menschen, die aber eigentlich aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe weniger Mensch sind als der weiße Mann, dann sind das ja keine universalen Menschenrechte mehr.
Ja.
Und das wollte ich von der Pike auf erzählen, immer mit dem Hintergrund, das ist ja nicht nur eine geschichtliche Erzählung, sondern ich beziehe mich ja auch die ganze Zeit auf die Gegenwart, auf die gegenwärtigen Diskussionen, die wir ja bis heute führen. Also du und ich, wir säßen ja vielleicht auch nicht hier, wenn es diese ganzen Fragen nach Gleichstellung, nach Gleichberechtigung, nach Gleichbehandlung nicht mehr gäbe und wir alle schon auf unabhängig von unserem Geschlecht, unserer Hautfarbe, unserer religiösen Zugehörigkeit etc. immer gleichberechtigt wären, dann müssten wir bestimmte Kämpfe gar nicht mehr führen. Die führen wir aber noch. Und wir führen sie seit über 250 Jahren in der konkreten Form, in der wir sie heute führen und mit den bestimmten Argumenten, die auch heute noch überdauern. Und deswegen steige ich ja auch ein, nicht nur mit den Revolutionen, sondern auch mit diesen Theorien der Geschlechtercharaktere, der in Anführungszeichen Rassentheorien, der Eugenik, um also aufzuzeigen, das ist zwar auf der einen Seite wissenschaftlich widerlegt, aber in der Wurzel sind die Argumente eigentlich gleich geblieben, auch wenn die Sprache sich teilweise verändert hat, aber die Debatten haben sich ja nicht verändert.
Ja.
Und das wollte ich also wirklich in dieser Chronologie aufzeigen und in dieser Systematik und mit diesem ständigen Beziehen auf die Gegenwart.
Mhm. Und ich finde das auch super beeindruckend, wie nuanciert du das machst und anhand sehr konkreter Beispiele. Das ist nicht, was man oftmals vielleicht in Unis vermisst, nur theoretisch, sondern man sieht, wie das sich widerspiegelt in den Vitas von den jeweiligen Personen, von den jeweiligen Frauen, was für Schicksalsschläge damit einhergehen. Und dass es nicht nur tragisch ist, natürlich, dass sie auch gelebt haben, leben wollten, aber stark eingeschränkt worden sind. Und da sprichst du auf Seite 12 von einem geschlechtsbezogenen Verzerrungseffekt. Wie sehen wir diesen heute, also diese Geschlechtervorstellung von Mann und Frau, besonders jetzt auch in deiner Arbeit als Historikerin, was bedeutet das in dem Sinne?
Vielleicht auch da wieder ein konkretes Beispiel. Wenn man heute Social Media öffnet, wird man bombardiert mit Vorstellungen davon, das ist ein echter Mann, das ist eine echte Frau. Ein echter Mann ist jemand, der im Wald mit anderen Männern rohes Fleisch isst und Liegestütze macht. Also es klingt jetzt so bescheuert, aber das gibt es ja. Solche ja. Wolfsrudel nennen die sich selber. Es gibt so Leute, das sind natürlich krasse Beispiele, so wie Andrew Tate, die ganz klar darauf epochen, dass sie als Mann anders sind und besser sind als Frauen, weil sie körperlich überlegen sind und Frauen also dafür da sind, Kinder zu gebären, dem Mann zu gehorchen, dem Mann zu dienen. Und auch da gibt es CreatorInnen, auch viele Frauen, die das ja auch wieder, ja, ich bin eine Tradwife, ich bedanke mich bei meinem Mann, dass er es mir mit seiner Lohnarbeit ermöglicht, dass ich zu Hause bleibe und Kinder gebäre und Cerealien von der Pike auf selber backe. Das ist natürlich total übertrieben, so wie es auf Social Media gerne mal übertrieben ist. Aber diese Vorstellung von ganz klassischen, in Anführungszeichen, Geschlechterrollen sind gerade unter jüngeren Menschen wieder total populär.
Ja.
Und da wird ganz viel mit Geschichte argumentiert. Männer waren schon immer die Jäger, die Beschützer, die Anführer der Gruppen und Frauen waren schon immer diejenigen, die für den Nachwuchs zuständig waren.
Mhm.
Und beziehen sich also auch häufig, und damit steige ich ja in dem Buch ein, auf die Jäger und Sammler.
Ja.
Und die dekonstruiere ich ja deswegen auch schon direkt in der Einleitung, weil, und da sind wir jetzt bei deiner Frage, der geschlechtsbezogene Verzerrungseffekt sagt also, dass wir mit der heutigen Brille unserer Geschlechtervorstellung auch in die Vergangenheit gucken. Das führt zum einen dazu, dass wir sagen, Männer waren schon immer die Jäger und die Anführer, auch wenn, und das ist ein ganz konkretes Beispiel, neueste DNA-Analysen zeigen, dass Gräber, die bisher Männern zugeordnet wurden, aufgrund der beigelegten Waffen in den Gräbern, dass das DNA-genealogisch eigentlich biologische Frauen waren. Heißt, in der Vergangenheit haben auch Frauen gejagt. Und es macht auch Sinn, wenn man sich neuzeitlich oder aktuelle Jäger- und Sammlerkulturen anschaut, die ja auch immer noch existieren. In vielen indigenen Kulturen wird immer noch gejagt. Und da sind Frauen auch an der Jagd beteiligt, weil es um das Überleben der Gruppe geht. Und da hat man gar nicht den Luxus zu sagen, oh nee, die Nina, die kann aber nicht so gut, die ist nicht so flink wie der Felix. Also, weißt du, was ich meine? Das Jagen ist ja nicht nur, ich drehe dem Bison den Arm hinterm Rücken zusammen, sondern du musst, das, was Menschen ja gut können, ist lange laufen. Vor allem. Und das können Frauen und Männer. Mhm. Und dann präzise jagen, Fallen bauen, mit Pfeil und Bogen, mit wirklich gebauten Fallen. Das hat ja nichts mit dem Geschlecht zu tun. Und diese Vorstellung ist aber total populär in den meisten Köpfen drin, weil sie auch immer wieder so erzählt wurde und weil man automatisch von diesen Vorstellungen, Männer sind das und Frauen sind das, in die Geschichte gegangen ist und auch nach Beweisen danach gesucht hat. Das bedeutet, auch diese Vorstellung, Frauen waren schon immer überall diskriminiert, ist auch eine Erzählung, die so nicht korrekt ist. Es gab verschiedenste Kulturen in verschiedensten Teilen der Welt, wo Frauen mal gleichberechtigter waren, mal wieder mehr diskriminiert, wo jetzt zum Beispiel, habe ich gestern auch auf Social Media gesehen, gab es ganz viele Posts zum Lesbian Visibility Day und da ging es auch um gleichgeschlechtliche Liebe in der Antike ganz viel. Und auch dort waren zum Beispiel Männer und Frauen überhaupt nicht gleichgestellt. Aber parallel, um das Jahr Null, also wenn man jetzt mal einen Startpunkt nehmen will, gab es ja überall auf der Welt Kulturen, wo das Patriarchat so nicht gewirkt hat. Also zum Beispiel auch Jagdkulturen, wo Frauen und Männer gejagt haben, wo Frauen auch geritten sind. Ob das nun in der Mongolei war, ob das in den Steppen Eurasiens gab es verschiedene Kulturen, in denen Frauen auch geritten sind, was bei den alten Römern und alten Griechen total unvorstellbar war, dass eine Frau wie ein Mann reiten darf. Und all diese verschiedenen Themen werden also ausgeblendet, all diese Fakten werden ausgeblendet, weil sie nicht in das Narrativ passen. Frauen und Männer waren nie gleichberechtigt und Frauen waren immer überall diskriminiert und Frauen und Männer sind biologisch so unterschiedlich, dass sich auch erklären lässt, warum sie heute nicht die gleichen Rechte und Privilegien genießen. Und das ist falsch. Und es hilft also, diese Gender-Vorstellungen aufzubrechen, um korrekter in die Vergangenheit blicken zu können. Also zum Beispiel, wenn man ein Grab hat und da sind Waffen beigelegt, nicht automatisch davon ausgeht, das muss ein Mann gewesen sein und dann erst DNA-Analysen braucht, um zu beweisen, nee, es kann auch Frauen gejagt haben. Sondern, dass man von vornherein offen also rangeht und versucht wirklich zu verstehen, wie wurde Gender denn damals überhaupt verstanden? Denn egal in welche Epoche du guckst und auch in welche Kultur du guckst, wird Gender teilweise ganz unterschiedlich gesehen. Auch Gendervielfalt, also nicht nur Mann und Frau, sondern auch nicht, also was wir jetzt heute vielleicht als nicht-binäre oder Transidentitäten verstehen würden, auch das zum Beispiel wurde von Kultur zu Kultur nochmal ganz unterschiedlich gesehen. Der Begriff nicht-binär passt auch gar nicht für alle Kulturen, weil Gender vielleicht nochmal ganz anders verstanden wurde. Und da müssen wir also uns klar werden, dass wir diesen Verzerrungseffekt alle haben. Und je klarer wir uns darüber werden, desto besser können wir ihn aufbrechen, dekonstruieren und offener sein für die kulturelle Vielfalt und auch geschlechtliche Vielfalt, die schon immer existiert hat in der Geschichte der Menschheit.
Du hast dich wahrscheinlich bei den Funden, das hast du auch am Anfang deines Buches genannt, auf den ehemaligen oder scheinbaren Ivory Man bezogen, der 2023 zu einer Ivory Lady geworden ist. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass wir Vorurteile haben und dessen sind wir uns oftmals auch nicht mehr bewusst. Sie beeinflussen unsere Entscheidungsarchitektur. Und da habe ich auch Konversationen gehabt, wie Männer und Frauen können keine Freunde sein oder es ist ein gutes Recht, als Mann nicht mit einer Frau befreundet sein zu wollen und was mehr zu sehen als eine Freundschaft romantisch. Und da stelle ich immer eine sehr interessante Frage. Was hat denn die Frau, was sie davon unterscheidet vom Mann, dass du keine Freundschaft pflegen möchtest? Und da kommt oft mal dann der Sexismus rein, weil mir wurde dann gesagt, ja, es ist nicht sexistisch, geschlechterbasierende Entscheidungen zu treffen, mit wem ich befreundet sein möchte. Aber du stellst ja eine Wertigkeit da rein und aufgrund dieser Wertigkeit, die durch das Geschlecht bestimmt wird, entscheidest du, ob diese Person es wert ist, befreundet zu sein. Und da kommt dann oftmals so wegen dem und da merkst du oft mal, da kaschierst du deinen Sexismus und möchtest es als was Rationales darstellen, dass Frauen sind nun mal so und Männer sind nun mal so. Und dann sag ich mir, okay, zeig mir das in der DNA-Helix, wo das definiert wird, dass das so passiert. Und dann fängt oftmals das Stottern an und dann so, ja, ist einfach meine Entscheidung. Und ich so, nein, wir müssen das Kind beim Namen nennen und das Kind, was du hier nicht gebären möchtest, heißt Sexismus.
Auf jeden Fall. Ich fand das so interessant, weil in der Jugend, also ich bin ja queer, das bedeutet, ich habe Männer schon immer als jemand, als ein Geschlecht gesehen, mit dem ich gerne befreundet wäre, aber mehr nicht. Und für mich war die Erkenntnis, wenn ich Männer kennengelernt habe und ich dachte, wir treffen uns jetzt, um zusammen Sport zu machen, als Freunde, und ich dann gemerkt habe, sie können mich nicht als Freundin sehen, sondern immer als jemanden, den sie für sich gewinnen wollen. Unabhängig davon, ob ich jetzt geoutet war oder nicht, aber wir kommen gar nicht erst auf diese Ebene. Wir können uns gar nicht kennenlernen als potenzielle Freunde oder potenziell mehr, sondern sie sehen mich immer als Frau. Und immer an dem Punkt, wo ich das gemerkt habe, war eine bittere Enttäuschung für mich. Weil ich das Gefühl habe, ich kann machen, was ich will, ich kann sein, wer ich will. Du siehst mich nicht als der Mensch, der ich bin, sondern primär als Frau. Und so wirst du ja als Frau immer bewertet. Und du wirst das vielleicht über deine Hautfarbe schon erlebt haben, dass du gedacht hast, ich lerne jemanden kennen, ich freue mich darüber und dann irgendwann stellst du fest, diese Person sieht mich als allererstes erstmal als schwarzen Mann und nicht als Karel, der ich bin. Yeah. Und das ist so eine bittere Erkenntnis. Und sich da dann trennen zu, also ich finde, man kommt dann auch schnell in so eine, ich habe das als Jugendliche gemerkt, dass mir das ganz schwer gefallen ist, das nicht persönlich zu nehmen, und sondern in dieser systematischen Ebene zu sehen und mich daraus zu ziehen, weil ich sie vielleicht auch noch gar nicht erkennen konnte. Und mich immer gefragt habe, was ist falsch mit mir? Warum habe ich falsche Signale gesendet? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe doch gar nicht geflirtet, gar nichts gemacht. Warum hat er mir jetzt trotzdem an den Hintern gefasst? Also weißt du, was ich meine? Und da hilft mir dann auch der Feminismus und vor allem der intersektionale Feminismus, mich selber nicht nur als Person Leonie, die ich bin, zu erkennen, sondern eben auch als Frau, als queere Frau, die in einer Gesellschaft lebt, die noch viele Vorurteile hat und vielen Vorurteilen denkt. Und das dekonstruieren zu wollen und da auch Antworten zu bieten, wie das auch klappen kann. Weil auch wenn deine Freunde jetzt vielleicht sagen oder die Männer, mit denen du dich dann unterhalten haben, jetzt noch so denken, ich könnte nie mit einer Frau befreundet sein, das heißt ja nicht, dass sie niemals an den Punkt kommen können, wo sie merken, hey, das kann ich für mich auch entschlüsseln als vielleicht ein Denken, wo ich Fehler gemacht habe und ich kann das auch anders sehen und ich kann mich auch anders verhalten und anders aufstellen. Und ich erlebe Freundschaften zwischen Frauen und Männern als was total Schönes, weil, und das ist ja auch so interessant, Studien zeigen, dass wenn die Geschlechter unabhängig von Mann, Frau, nicht-binär zusammenarbeiten, sie immer etwas Positives bewirken. Also in Unternehmen zum Beispiel, die gemischtgeschlechtlich aufgestellt sind, die erzielen bessere wirtschaftliche Ergebnisse als Unternehmen, wo nur Männer oder nur Frauen arbeiten. Und genauso auch Teams, wenn wir jetzt irgendwie ein Problem gestellt bekommen und wir sollen das zusammen lösen, sind gemischtgeschlechtliche Teams, kommen immer am schnellsten zur Lösung. Das zeigt ja, dass wir total viel voneinander lernen können und uns gegenseitig befruchten können, ohne es sexuell zu meinen. Yeah. Oder wir können einander zerstören. Und ich würde mich lieber für das Positive entscheiden.
Und genau auf diese Relation, wenn es mal nicht positiv funktionieren sollte, da kommen wir jetzt zu der Frauenrechtlerin Matilda Jocelyn Gage, die ja vom Matilda-Effekt spricht. Da ist es eben, gibt es diese Relation, wo es ins Desaströse geht. Was bedeutet das? Du als Frau oder Frauen im Allgemeinen arbeiten mehr. Und in der Regel ist halt der Kapitalismus, umso mehr du arbeitest, umso mehr hast du dann diese Erlösung in dieser stofflichen Welt, weil du dir dann ja mehr Leistung, mehr Sachen kaufen kannst. Wie sieht es aber oftmals bei Frauen aus, wenn sie mehr arbeiten?
Also der Matilda-Effekt wurde nach Matilda Gage benannt, weil sie Ende des 19. Jahrhunderts festgestellt hat, je mehr eine Frau arbeitet, desto mehr profitieren die Männer in ihrem Umfeld davon und desto weniger hat sie eigentlich selber davon. damit bezieht sie sich zum einen natürlich auf die Care-Arbeit, die Frauen einfach bis heute und zwar global, egal was wir mit Gleichberechtigung schon erzielt haben, selbst in den gleichberechtigsten Ländern der Welt, wenn man es jetzt so nennen möchte, leisten Frauen bis heute den Großteil der Care-Arbeit. Bedeutet, sie machen den Haushalt, sie kümmern sich um die Kinder, um Familienangehörige, sie machen die Termine beim Arzt, also all diese Sachen liegen bis heute in den Händen von Frauen. Und das ist ja eine Arbeit, die unbezahlt ist und die wie selbstverständlich angesehen wird. Und wir haben ja in Deutschland das Teilzeitmodell und man sollte sich nicht täuschen lassen, weil das Teilzeitmodell wirkt wie so eine schöne Möglichkeit für Frauen, beides miteinander verbinden zu können. Aber es ist genau das. Es ist also diese Tür, die so ein Spalt weit geöffnet wurde, okay, Frauen, wenn ihr unbedingt arbeiten wollt, dann dürft ihr das jetzt. Mhm. Und das Teilzeitmodell, so wie es jetzt etabliert ist, ist ganz stark in den 70ern geprägt worden, also zu der Zeit, wo das Gesetz gekippt wurde, dass Männer nicht mehr entscheiden dürfen, ob sich die ehelichen Pflichten einer Frau mit ihrer Arbeit verbinden lässt. Mhm. Das bedeutet, es war von Anfang an eigentlich gedacht als, okay, Frauen dürfen arbeiten, aber sie müssen auch noch ihrer natürlichen Pflicht, nämlich der Hausarbeit, der Erziehung der Kinder nachkommen können.
Die zugeschriebene.
Genau. Und das können sie also mit der Teilzeitarbeit. Und deswegen sind auch ein Großteil der Menschen in Teilzeitarbeit Frauen mit Kindern, die verheiratet sind. Und das Interessante ist, Männer arbeiten häufiger in Teilzeit, wenn sie noch unverheiratet sind und keine Kinder haben. Und da merkst du also, dass es da einen totalen Unterschied gibt zwischen den Geschlechtern. Und diese Arbeit, die Frauen leisten und die nicht wertgeschätzt wird, die zieht sich ja auch ins Berufliche weiter. Das bedeutet, wenn also Frauen immer wieder davon reden, ich sage in einer Konferenz etwas und es wird überhaupt nicht ernst genommen und dann sagt der männliche Kollege das nochmal und auf einmal klatschen alle, dann ist das Arbeit von einer Frau, die nicht wertgeschätzt wird. Und seit ich dieses Buch geschrieben habe, haben mir unzählige Frauen Nachrichten geschrieben, E-Mails, wo sie davon erzählt haben, dass sie sich endlich gesehen fühlen mit diesem Riesenkomplex. Ich arbeite, ich leiste, aber es wird einfach nicht so wertgeschätzt, wie wenn mein Mann es macht. Oder zum Beispiel auch dieses klassische Beispiel. Niemals würde jemand zu einem Mann hingehen, zu einer Frau hingehen auf dem Spielplatz und sagen, das ist aber toll, wie du dich um deine Kinder kümmerst. Dass du denn sogar dran gedacht hast, hier noch einen Apfel einzupacken. Mensch. Aber zu Männern auf dem Spielplatz sagt man das. Und das sagen auch Frauen, weil es so als was Besonderes gesehen wird, wenn ein Mann sowas macht, sich um die Kinder zu kümmern, um seine eigenen Kinder, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte. Oder in Vaterschaftsurlaub geht. Ja, das ist auch interessanterweise bewiesen, dass wenn ein Mann in Vaterschaftsurlaub gegangen ist und danach zurück in den Beruf geht, dass es auf seine Karriere eigentlich gar keine Auswirkungen hat, außer vielleicht positive, denn er bekommt sofort entweder geht die Karriere normal weiter und entwickelt sich weiter nach oben oder wenn er sich neu auf den Job bewirbt, dann bekommt er sofort einen. Bei Frauen ist es genau das Gegenteil. Ab 35 haben Frauen meistens einen Karrierekick, Knick, also da, wo sie Kinder bekommen haben im Durchschnitt. Und bekommen also, wenn sie im Mutterschaftsurlaub waren, häufig, wenn sie sich neu bewerben, keinen Job, müssen viel mehr Bewerbungen schreiben oder werden einfach nicht mehr befördert, kommen nicht mehr voran. Und diese Entwicklung ist also bei Männern und Frauen total unterschiedlich, obwohl ja meistens Männer und Frauen zusammen Kinder bekommen haben. Da sehen wir also, dass die Arbeit von Frauen und von Männern immer noch unterschiedlich bewertet wird und das zeigt sich dann auch in dem sogenannten Gender Pay Gap, also dass Männer und Frauen immer noch unterschiedlich bezahlt werden. Oft wird ja das damit begründet, dass Frauen sich auch eher Jobs suchen, die schlecht bezahlt werden. Das stimmt so nicht. Und was man ja auch bedenken muss, diese Jobs sind schlecht bezahlt, weil sie als Frauenjobs angesehen werden. Also Jobs, wo gepflegt wird, Jobs, wo Kinder betreut oder belehrt werden in Lehrberufen zum Beispiel. Warum sehen wir das als Berufe, die man schlechter bezahlt? Weil das alles Berufe sind, die also sowieso schon in Anführungszeichen, die natürliche Aufgabe der Frau gesehen wird, zu pflegen, zu lehren, sich zu kümmern. Und das muss man dann also auch nicht mehr so gut bezahlen. Und das ist also ein riesiger Rattenschwanz, der sich daran zieht und der sich ja auch bis heute weiterzieht. Und du hast ja, glaube ich, in 2 Wochen auch eine andere Person hier, wo ihr auch über genau diese Armut und auch von Frauen und Alleinerziehenden reden. Das ist ja nichts Organisches, sondern das ist, und du hast den Kapitalismus eben angesprochen, die DNA des Kapitalismus ist ja, es muss Menschen geben, die gewinnen und Menschen, die verlieren. Sonst funktioniert der Kapitalismus nicht. Das ganze kapitalistische System beruht auf Ausbeutung. Dass also ein kleiner Teil gewinnt, während die große Masse verliert. Während sie arbeitet in einer Art und Weise, die nicht gerecht entlohnt wird und jemand anderes sich daran bereichert. Dass ein Teil nach vorne geht und der ganz große Rest nach hinten. Und das kann man aufs Geschlecht runterbrechen, aber das kann man auch auf ganz andere Ebenen unterbrechen. Auf ganze Länder, auf ganze Kontinente kann man das runterbrechen. Und solange wir uns in einer Gesellschaft kapitalistisch organisieren, das bedeutet über Machtstrukturen, die immer Ausbeutung bedeuten, werden wir auch in 200, 300 Jahren noch über Rassismus und Sexismus reden, weil sich aus der kapitalistischen Ideologie nicht wegdenken lässt. Der Kapitalismus ist sexistisch, er ist rassistisch, er ist von vornherein so gegründet worden. Und wir werden also niemals einen Kapitalismus erleben, in dem Frauen Männer ausbeuten und, keine Ahnung, schwarze Menschen, Muslime, weiße Christen. Ich habe jetzt sehr viel gesagt.
Es ist sehr viel zu verdauen. Ich bin auch nicht überrascht, weil ich auch an ein paar dieser Intersektionen ja auch dran bin. Und das Ganze dann auch so zu verstehen von die Zusammenhänge und was ich dann oft natürlich in Debatten auch online sehe, ist, wenn sich Leute auf einen bestimmten Aspekt konzentrieren und dann die anderen außer Acht lassen, was ich auch gar nicht übel nehme. Man kümmert sich in der Regel um den Aspekt, zu dem man am meisten Proximität bzw. Nähe empfindet, bis man dann merkt, oh, ich werde als Frau benachteiligt, ewig meinem Frau sein, und das hat dann wieder kapitalistische Gründe. Und dann kommt noch Race dazu, dann kommt noch Behinderung dazu, dann kommt noch die Sexualität dazu. Und dann gibt es Menschen, die in diesem System absolut ins Fettnäpfchen gegriffen haben. Nicht, weil sie weniger wert sind, sondern weil sie zudem untergebrochen werden, dass sie all diese Bedingungen erfüllen, um eben noch mehr ausgebeutet zu werden. Und das ist dann natürlich das Traurige. Es zeigt doch einfach, dass wir zu Dingen oftmals gemacht werden gesellschaftlich. Mhm. Um da auf Frauen zurückzukommen, Simone de Beauvoir oder Beauvoir, um das richtig auszusprechen, meinte dann on ne n'est pas femme, on ne devient. Also man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Und dass der Fakt, dass Frauen eben eine Gebärmutter haben, sie zu einer Existenz verdammt, die von den Herrschenden ausgenutzt wird. Du sollst quasi deinen natürlichen Pflichten nachkommen, aber auch nichts verlangen dafür. Die erwarten, dass einfach dann Frauen sagen, wie würde es auf Plattdeutsch nochmal heißen, da nicht führen, ne? Und wenn man dann fragt, ja, wirst du Kinder gebären, da wird nicht gefragt, möchtest du das überhaupt, sondern na dematau. Du möchtest einfach da, du sollst als Frau einfach da losgehen wollen und einfach funktionieren wollen. Und wenn du das nicht mehr machst, dann ist immer das Erschrecken. Das ist wahrscheinlich bei dir auch auf die Frage gestellt, ja, wie geht's weiter und wann kommt das dann? Und wir alle stellen ein Stück weit diese Frage, ohne das auch zu registrieren und zu erkennen, dass wir in diesem System natürlich sind. Wir sind dadurch beeinflusst. Das beeinflusst unser Denken, unsere Brille, die wir uns aufsetzen, um Sachen zu beobachten. Und du hast den Aspekt der AfD genannt. Und da gibt es einen sehr interessanten Aspekt vom Feminismus, der auch in den Feminationalismus also übergehen kann. Nämlich nach Sarah, glaube ich, J. Ferris, die ja auch darüber gesprochen hat, die dann das Völkische ausnutzen, die dann diese Urbilder mit der Brille, die wir vorhaben, also mit dieser geschlechtsverzerrten Beobachtung dann zusammenbringen und dann argumentieren, dass Frauen an bestimmte Orte gehören, in die Wickelstube, in die Küche etc. Was hat es denn so mit Feminationalismus auf sich und da Frauen auch für sich zu gewinnen und das unter dem Feminismus zu kaschieren?
ja, rechte Parteien und Organisationen haben für Frauen immer so einen ganz interessanten Spot übrig, weil sie argumentieren ja auch häufig mit ihren extremst rassistischen Narrativen damit, dass sie ja schützen wollen. Wir wollen vor allem Frauen beschützen. Und das ist ja nicht nur rassistisch, wir wollen Frauen vor Migranten beschützen, die sie missbrauchen, sondern sie das ist ja auch sexistisch, weil es argumentiert sozusagen, dass Frauen grundsätzlich so eine komische Gruppe sind, die sich nicht selber beschützen kann, die von echten deutschen Männern beschützt werden müssten mit Gesetzen, aber auch mit ganz klaren Räumen, die ihnen zugewiesen werden. Und dieses Zuordnen von Räumen, das ist etwas, das machen wir nicht nur in Bezug auf Frauen, sondern auch auf Männer. Und das ist ja eigentlich immer genau dieses 50-50, also dieses Schwarz-Weiß. Wir haben Männer sollen rausgehen, erobern, leisten, führen, ernähren. Frauen sollen kümmern, zu Hause bleiben, verschönern, sich führen lassen. Und in diesen Argumenten, und dann kommen wir vielleicht auch gleich zu der Stelle, die ich mitgebracht habe, die ich vorlesen kann. Mhm. In diesen Räumen sind sexistische, rassistische, antisemitische und eugenische Perspektiven immer miteinander verknüpft. Das bedeutet, wenn man jetzt auf den TikTok-Kanal geht von einem AfD-Politiker, dann findest du da rassistische Äußerungen, queerfeindliche Äußerungen, antisemitische und sexistische Äußerungen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, weil sich diese Dinge immer zusammendenken lassen. Und deswegen habe ich ja auch den Anfang dieses Buches wieder gemacht, dass ich aufgezeigt habe, wie parallel sie auch verlaufen. Also nämlich dieses Kategorisieren von Menschen in wichtiger und nicht so wichtig, in stark und in schwach, in klug und in dumm, in führend und in sich führen lassen. Das ist über das Geschlecht passiert, das ist über die, in Anführungszeichen, Rasse passiert. Und die wirken natürlich singulär auch. Also du und ich, wir werden nicht gleich diskriminiert, aber wir werden beide aufgrund dessen diskriminiert. Und wir werden also angesehen und aufgrund dessen, dass ich eine Frau bin und aufgrund dessen, dass du schwarz bist, wird einfach nur optisch uns bestimmte Eigenschaften zugewiesen, es werden generalisierte Aussagen über uns getroffen und wir sind in der permanenten Beweispflicht, dass es nicht so ist. Das bedeutet, du musst vielleicht dich besonders gut verhalten und hast das Gefühl, ich muss immer beweisen, dass ich intelligent bin, dass ich gute Werte habe, dass ich irgendwie mich gut integrieren kann, in Anführungszeichen. Ich habe diese Beweispflicht, dass ich, obwohl ich dass ich logisch denken kann, dass ich gut argumentieren kann, ohne emotional zu werden, dass ich mich behaupten kann in einer Welt, die eigentlich für Männer gemacht ist. Und so, das sind jetzt nur einzelne Beispiele, aber das ist so ein Rattenschwanz. Ja. Und das ermüdet natürlich. Und das bedeutet, es gibt auch viele Frauen, die sagen, ich möchte nicht in einer permanenten Beweislast mich befinden. Ich möchte nicht die ganze Zeit immer wieder beweisen können, dass ich, obwohl ich eine Frau bin, dieses und jenes kann und obwohl ich eine Frau bin, auch in diesen Räumen stattfinden kann. Und das führt also dazu, dass sich Frauen auch eher Räume suchen, wo andere Frauen sind. Deswegen zum Beispiel auch wieder, um zu diesen Jobs zurückzukommen, warum sollte sich eine Frau dafür entscheiden, in die Wissenschaften zu kommen, wo sie weiß, dass sie von Anfang bis Ende immer in der Unterzahl ist, sich immer beweisen muss, immer auch in Fächern ist, wo gesagt wird, nee, das ist dieses logische Denken, dieses mathematische Denken, das können Männer besser und sie die ganze Zeit also dagegen arbeiten muss, wenn es schon Berufsstrukturen gibt, wo es anders ist. Und es öffnet auch die Tür für Frauen zu sagen, ich arrangiere mich mit diesen Geschlechtercharakteren, weil es leichter ist, in dieser Welt zu leben. Es ist also leichter als Frau zu sagen, ja okay, dann mache ich jetzt die Care-Arbeit. Ja okay, dann koche ich jetzt. Und dann, wenn dann also Parteien kommen und Ängste schüren und Ängste und Populismus funktionieren ja immer gleich. Ja. Und zu sagen, das ist dein sicherer Hafen, ja, die Küche, deine Familie, das ist doch auch schön, was da schön ist, Werte, in der Natur mit deinen kleinen blonden Kindern rumzuhüpfen und fröhlich zu sein und sich nicht von kriminellen Ausländern stören dabei zu lassen. Das ist also, da wird mit Ängsten, mit primitiven Bildern gearbeitet und das kann auch dazu führen, dass selbst Frauen für Parteien wählen, die ihnen eigentlich Rechte nehmen wollen. Obwohl das ja eigentlich nicht logisch klingt. Und da kommt dann dieses, Du bist, da kommen dann diese einfachen Bilder rein, da kommen dann diese Traumversprechen rein, da kommt dann dieses, wir kümmern uns aber für dich, um dich und hier kannst du endlich wieder richtig Frau sein und dieses, was ist eine Frau, was ist ein Mann, das ist ja für uns alle relevant und das sind halt einfach sehr einfache Antworten, die da geschaffen werden und sie arbeiten aber auch mit klaren rassistischen und antisemitischen Narrativen und wir sollten uns auch nicht täuschen lassen. Es gibt auch genug Leute, die wählen auch Parteien, die ihnen eigentlich Rechte nehmen wollen, weil sie einfach sagen, ja okay, aber ich finde das eigentlich gut, was die sagen und kein Problem haben mit rassistischen Äußerungen oder mit sexistischen Äußerungen, weil sie das eigentlich auch insgeheim genauso denken. Und das dann akzeptieren sozusagen. Also deswegen ist zum Beispiel eine Partei, eine Frau wie Alice Weidel, da fragen wir alle, wie kann eine lesbische Frau in der AfD sein? Ja, sie ist einfach extrem turbokapitalistisch erstmal, das war sie schon immer. Und sie ist zudem extrem rassistisch. Und deswegen ist sie in dieser Partei auch perfekt aufgehoben, obwohl sie eine lesbische Frau ist, weil sie das nicht stört. Weißt du, damit hat sie sich arrangiert sozusagen, das trägt sie mit. Und diese ganzen sexistischen, queerfeindlichen Narrative trägt sie jetzt mit, um also ihr rassistisches und turbokapitalistisches Weltbild aufrechtzuerhalten in einer Partei, wo sie das ausleben kann. Und vielleicht lese ich jetzt einfach mal die Stelle vor, die ich angekündigt habe. Da geht es nämlich um Feminismus und Antifeminismus, die ja parallel zueinander entstanden sind. Und in dem Kapitel, das heißt Frauen als Nichtbürgerinnen, geht es um die Suffragetten. Es geht um Sophia Alexandra Dulip Singh. Das war die Patentochter von Queen Victoria, deren Vater aus Indien kam und verschleppt wurde als junger Mann von der Ostindien Company nach Großbritannien und dort ein Leben in kultureller Segregation, muss man eigentlich sagen. Also er wurde seiner Kultur beraubt, er durfte nicht mehr als Muslim leben, er durfte nicht mehr mit seiner indischen Kultur in Kontakt kommen und seine Töchter wurden erzogen als Aristokratinnen, die also sich perfekt einfügen sollten in dieses aristokratische System und alle ausgebrochen sind. Sophia als Suffragette, die andere ist zurück nach Indien und hat diese indischen Unabhängigkeitskämpfe unterstützt, die andere ist eine Lesbe geworden und den Schwarzwald gezogen. Und diese Suffragetten haben sich also für das Frauenwahlrecht eingesetzt und parallel zu diesen Frauenrechtskämpfen gab es dann antifeministische Entwicklungen und ich habe hier zum Beispiel auch eine Karikatur, ich kann sie jetzt hier mal für die Gäste, die uns in der Kamera zugucken, hochhalten. Da sieht man einen Mann, der ganz erschüttert mit zwei Kindern im Arm auf dem Stuhl sitzt, eine Schürze trägt, eine Küchenschürze und man sieht eine Frau, die so ganz ernst reinblickt und die jetzt wählen geht. Und das ist sozusagen die Horrorzukunft, vor der Gegner des Frauenwahlrechts gewarnt haben, dass das Männer dann auf einmal sind, die sich kümmern müssen und Frauen sind auf einmal gemeine Wesen. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, weil sie damit ja eigentlich schon gezeigt haben, wie unfair das eigentlich ist. Ja, aber wenn es dann andersrum passiert, ist es okay. Aber wenn es jetzt auf einmal sich ändern soll, dann ist es gemein und ganz schlimm und eine Zukunft, vor der gewarnt werden muss.
Wir sind dir ganz Ohr. Ich hoffe, ihr auch.
Okay. Heulende Kinder, entrechtete und gedemütigte Männer, grausame und herrschsüchtige Frauen, das war das Horrorszenario, welches die GegnerInnen des Frauenwahlrechts propagierten und das weit über Großbritannien hinaus. Parallel zum Feminismus entstand ab 1900 die antifeministische Bewegung, die unter Rückbesinnung auf die Geschlechtscharaktere mit biologischen Unterschieden von Männern und Frauen argumentierte und vor einer Zukunft warnte, in der diese ignoriert würden. In Deutschland veröffentlichte der Neurologe Paul Möbius im Jahr 1900 seine Abhandlung über den physiologischen Schwachsinn des Weibes, das mit 12 Auflagen bis 1922 zum Bestseller wurde. In Anlehnung daran erschien 1904 über den moralischen Schwachsinn des Weibes, geschrieben von der Autorin Katinka von Rosen. Was auf den ersten Blick wie eine Parodie klingt, war eine ernst gemeinte Klageschrift darüber, wie doof und fehlerhaft Frauen seien und was Männer alles ertragen müssten, um mit der Unsäglichkeit des weiblichen Geschlechts fertig zu werden. 1912 publizierte der Lehrer Friedrich Sigismund das Werk Frauenstimmrecht und gründete den Verband Gegner der Gleichberechtigung, dessen Name Programm war. In sämtlichen gesellschaftlichen Schichten, allen voran jedoch unter bürgerlichen Männern, verbreiteten sich antifeministische Einstellungen, die von Anfang an auch eng mit völkisch-nationalistischen, rassistischen, eugenischen und antisemitischen Ideologien verknüpft waren. So bezeichnete sich die ab 1905 erscheinende österreichische Zeitschrift Ostara als die, Zitat, erste rassenwissenschaftliche Zeitung, die die Ergebnisse der Rassenkunde tatsächlich in Anbindung bringen will, um die sozialistischen und feministischen Umstürzler zu bekämpfen und die arische Edelrasse durch Reinzucht vor dem Untergang zu bewahren. Europaweit argumentierten die AntifeministInnen, die bei dieser gegenderten Form vermutlich hinten übergekippt wären, dass emanzipierte Frauen meistens ledig und damit für den Geburtenrückgang verantwortlich seien. Das wiederum gefährde das Überleben weißer Nationen, in denen ansonsten zukünftig Jüdinnen und Juden und niedere Rassen den Großteil der Bevölkerung ausmachen würden. Zitat: Dass die Geburtenrate unter Migranten mit mehr als 1,8 Kindern deutlich höher liegt als unter deutschstämmigen Frauen, verstärkt den ethnisch-kulturellen Wandel der Bevölkerungsstruktur. Oh, Entschuldigung. Da bin ich etwas im Jahrhundert verrutscht. Das ist gar kein Zitat aus dem frühen 20. Jahrhundert, sondern ein Auszug aus dem aktuellen Grundsatzprogramm der AfD. Wusste ich doch, dass mir die Argumentation bekannt vorkommt. Und jetzt haben wir diesen Punkt, wo wir erkennen, wie all diese Ideologien miteinander verknüpft werden. Ich bin als Frau dafür verantwortlich, dass die weiße Rasse in Deutschland bestehen bleibt. Und wenn ich mich dem wehre, weil ich keine Kinder bekommen möchte, weil ich feministisch denke, weil ich möchte, dass du und ich gleichgestellt sind aufgrund unserer unterschiedlichen, unabhängig davon, ob wir jetzt Frau, Mann, Herkunft, was auch immer, damit entspreche ich diesem rassistischen, völkischen, sexistischen Weltbild nicht mehr und deswegen sind wir beide Feind.
Völkerverräterin. Ja. Beziehungsweise dann sind wir wieder mit zurückgehen bei den Nürnberger Rassengesetzen. Was wurde denn mit Frauen gemacht, die sich nicht für die weiße Rasse entschieden haben, die wurden ins Zuchthäuser gesteckt, wenn sie prokreiert haben, wie es bezeichnet wurde, mit jüdischen Männern oder schwarzen Männern oder nicht prokreiert haben, mit Frauen. Mhm. Man merkt, wie du gesagt hast, einfach, wie das zusammenhängt. Und die haben ein Skript, das sie studieren und das einfach ein Stück weit weiter anpassen an das Moderne. Und deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass wir aufhören müssen, diese Leute und Parteien zu infantilisieren. Mhm. Das sind sehr intelligente, also kognitiv intelligente, nicht emotional intelligente Menschen, die sich da hinstellen und überlegen rhetorisch, wie können wir das formulieren, dass es eine Vielzahl von Leuten erreicht, mit der Macht, mit den InvestorInnen, die wir haben. Wir haben ja die Deportationstreffen, wo Leute bis zur Backwerkebene, das sind keine Leute, die Geringverdiener sind, die das entscheiden. Das sind Leute mit Millionen, das sind die Abtreibungsgesetze in den USA vorantreiben, Anti-LGBTQ-Gesetze in Uganda und in Österreich. Also die da an einem Strang ziehen und sagen, wir machen euch das Leben zur Hölle. Mhm. Und wir denken halt dann, wir müssen mit denen über Hackfleisch oder Match sprechen, so in Online-Shows. Und da merkt man halt auch, wie du es halt gezeigt hast, dass die Frau hier als Mitte zum Zweck verwendet wird.
Total.
Für eine Ideologie. Es geht ja gar nicht um die Frau.
Nee.
Wenn sie es ja nicht mehr kann, ihre gottgegebene natürliche Rolle, ist sie quasi wertlos. Und was war wertlos damals? Das hieß das KZ dann.
Mhm. Ja, also ich glaube, es hilft zu verstehen und deswegen war es mir auch so wichtig, da immer wieder diesen Bezug zu machen. Und das ist eine Stelle, die lese ich bei jeder Lesung vor. Und anschließend kommen die Leute mal und sind so, oh, ich bin jetzt so, das hat mir total, ich fühle mich jetzt total motiviert, was gegen rechts zu machen. Weil sie vielleicht, manchmal braucht man so einen Anschubser, um zu erkennen, wie die Dinge miteinander zusammenhängen und wer profitiert eigentlich wirklich. Wer von der AfD profitiert, ist eine ganz kleine, weiße, primär männliche, wirtschaftlich extremst gut aufgestellte Elite Und diese ganzen Leute, denen erzählt wird, oh, jetzt hier, ihr werdet ausgebeutet, ihr werdet hier, der kleine Mann, wir stellen den kleinen Mann wieder gut auf. Das ist einfach gelogen. Die sind alle Mittel zum Zweck. Aber ich glaube, die meisten, viele Menschen, ist es egal. So, die sind sich da, die beschäftigen sich nicht mit dem wirtschaftlichen Programm der AfD, weil sie mit dem rassistischen Teil der AfD schon so d'accord sind. Und das ist das Problem. Und da wird leider drüber hinweggesehen. Und dann wundern wir uns auf einmal, dass rassistische Narrative sind ja nie verschwunden. Ja. So, wir haben die 90er Jahre, die Baseballschlägerjahre so genannt, und da wurde so getan, ja okay, das ist jetzt so ein DDR-Programm-Problem, die müssen jetzt erstmal hier in den guten westdeutschen Werten erstmal ja, aufgehen und wenn wir dann alle ein geeintes Deutschland sind, dann haben wir das auch nicht mehr, dieses Problem. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil diese Vorurteile in der Gesellschaft, die existieren ja in allen Bildungsschichten und sie können auch wieder verstärkt werden. Und die rechten Parteien und Organisationen sind damals gezielt nach Ostdeutschland gegangen, weil sie dort vulnerable Gesellschaftsschichten vermutet haben und auch korrekt gesehen haben und sich verfügbar gemacht haben. Und genau dasselbe passiert hier jetzt auch auf Social Media. Ja? Also, dass die AfD so extrem stark auf TikTok ist, ist ja kein Zufall, sondern die sind, vor Jahren haben sie das Potenzial gesehen, junge Menschen in ganz kurzen Videos mit populistischen, vereinfachten Parolen und Narrativen einzufangen. Und jetzt vor 2 Tagen gab es eine Studie zur Gen Z. Und mittlerweile würden 22% der Gen Z würden die AfD wählen. Das ist eine Verdopplung von dem vorzeitigen Umfragezeitraum. Ich glaube, das war innerhalb von 2 Jahren eine Verdopplung. Das ist total heftig. Und auch diese Generation zeigt wieder besonders klassisch, dass sie wieder ganz stark in diesen Geschlechterrollen denken, weil es sich nicht voneinander trennen lässt. Und je besser man das versteht, desto besser kann man auch dagegen argumentieren.
Und desto besser schlägt es sich dann auch im Miteinander bei uns dann,
ja,
dann nieder, weil wenn wir nicht verstehen, wie das zustande kommt, wie das zusammenarbeitet, dann können wir auch Geschichte nicht verstehen, dann können wir eben nicht daraus lernen, dann glorifizieren wir oftmals auch Leute, sei es ein Picasso jetzt, um Großleute zu nennen, oder haben diese Argumentation von alles weiter, ja, sie ist ja lesbisch. Ja, aber ihr lesbisch sein nimmt den Faschismus nicht raus. Ja. Wir haben alle das Potenzial, in die extremste unmenschlich zu sein, also unmenschliche Entscheidungen zu treffen, unmenschliche. Und das ist ja eben das, ist das Ermessen, was beeinflusst uns, was sehen wir für Bilder, mit welchen Bildern sind wir auch d'accord. Und da muss man schon eine proaktive Haltung haben. Denn neutral im Angesicht von Ungerechtigkeit in dem Sinne, besonders gerade, wie das sich entwickelt, bedeutet, dass man indifferent ist und das ein Stück weit begünstigt. Ich sage nicht, dass man schuld ist, aber man hat eine Verantwortung, wie wir in einer Demokratie an sich leben, füreinander da sein sollten. Jetzt auch als Mann, es ist schön und gut, Podcasts zu haben und so weiter, aber am Ende des Tages, wo führe ich diese Gespräche? In einem Raum voller Frauen? Dann ist das für mein Ego. Oder gehen wir als Männer zu Männern, weil Männer auf Männer hören und Männer respektieren und führen dort diese Gespräche mit dem Risiko, dass wir bei denen unten durch sind und natürlich dann an Status verlieren. Also du musst als Mann quasi als cool wahrgenommen werden, dass du überhaupt solche Sachen ansprechen kannst.
Ja.
Wenn du nicht cool bist, und cool steht für einfach krass bist, Leute wollen so sein wie du, dann kannst du diese Themen nicht ansprechen. Weil warum soll ich dir zuhören? Weil du hast ja nicht das, was ein Mann haben sollte. Ich sehe kein Auto bei dir oder ich sehe kein, du bist kein Gutverdiener etc. Oder du hast keine konventionell attraktive Frauen um dich herum, dass ich sagen kann, ey, das möchte ich haben oder einen stabilen Körper oder bist super intelligent. Also du musst das alles vereinen, um überhaupt dann durchdringen zu können. Was eigentlich wieder verrückt ist. Du musst performen, damit du sagen kannst, ey, das Skript, was ihr gelernt habt, das ist nicht gut. Sei du selbst.
Ja, aber es ist bei mir ja nicht anders. Also ich muss mich ja auch, ich merke das zum Beispiel ganz stark, wenn ich Interviews führe zwischen, wenn ich mit Männern spreche und wenn ich mit Frauen spreche. Die meisten Interviews, die ich mit Männern geführt habe zu dem Buch, habe ich gemerkt, selbst wenn sie sich total damit identifizieren können, was ich da geschrieben habe und das auch spannend finden und mir eine Bühne geben wollen, dass die ganze Zeit in so einer Haltung sind, ich will beweisen, dass ich auch Experte bin. Weil ich bin hier in diesen Podcast gegangen, wohl wissend, dass wir was Ähnliches machen. Wir leisten Bildungsarbeit, haben zwar unsere eigenen Themen, aber wir sind schon in einer ähnlichen Nische. Aber wenn ich dann zum Beispiel Interviews führe mit einem Journalisten, der eigentlich nur ein Interview mit mir führen soll, und er dann mir die ganze Zeit erzählt, was er alles weiß, und mir die ganze Zeit so, das ist kein Interview mehr über mich, sondern das ist jetzt eigentlich so hier ein Gespräch, was aber eigentlich nur ein Interview sein sollte. Und ich merke dann so richtig, dass sie das nicht akzeptieren können, dass ich als Frau jetzt gerade die Expertin bin und sie von mir lernen sollen. Diese Rolle können ganz viele Männer nicht einnehmen. Und das finde ich sehr schade, weil ich so gemerkt habe, die Interviews mit Frauen und Männern waren dann häufig einfach unterschiedlich. Nicht immer. Es gab natürlich auch Ausnahmen. Aber so selbst die das gut fanden, die haben mir dann erzählt von, ja, und kennst du den? Oder über die hättest du auch schreiben sollen. Und also so, weißt du, was ich meine? Sie müssen sich dann da auch reindrängen mit in meinen Expertenbereich und mir dann entweder was absprechen, indem sie fragen, ja, wie, du nennst dich Historikerin, warum eigentlich? Und ich habe auch letztens so ein Interview geführt mit so einem Typen, da habe ich richtig gemerkt, der ist da schon reingegangen in das Gespräch, die zerstöre ich jetzt. Der zeige ich so ihre Grenzen auf. Mhm. Die lasse ich jetzt richtig auflaufen. Und das Interview war von seiner Seite aus mega peinlich und er kann froh sein, dass das nicht öffentlich irgendwo verfügbar war, sondern nur zwischen uns ein Zoom-Call, weil er so richtig schlecht vorbereitet war und so richtig plumpe Fragen gestellt hat. Also es waren schon so Fragen wie, ja, sie beschäftigen sich ja jetzt hier in diesem Buch mit dem Aspekt Gender. Ihre klassischen Themen sind ja soziale Gerechtigkeit. Warum haben sie denn so Aspekte wie so Klasse oder auch Kolonialismus so komplett ausgelassen? Und dann denke ich mir so, du hättest nur das Inhaltsverzeichnis aufschlagen müssen, um zu sehen, dass schon am Anfang es genau um diese Verknüpfung geht und sich durch das komplette Buch zieht, weil es sich ja nicht voneinander trennen lässt. Und wenn wir also zum Beispiel das eben Picasso erwähnt, wenn ich über Picasso schreibe, dann schreibe ich natürlich auf der einen Seite darüber, über diese extreme Überhöhung einer Person, der bestimmt sehr begabt war. Und wenn man sich mit ihm auseinandersetzt und was er schon als junger Mann für ein Talent einfach auch gezeigt hat, das will ich ihm ja gar nicht absprechen. Aber er hatte eben auch einen Vater, der an den ganzen Kunstschulen Lehrer war, in die er dann aufgenommen wurde. Das ist schon mal so ein erster Aspekt, ein Zugang, ja, den er hatte. Nicht. Ja, er hatte da also einen Zugang, den die meisten Leute nicht hatten. Startvorteil. Er war ein Mann und wenn er zum Beispiel mit Frauen zusammen gemalt hat oder Kunst geschaffen hat, dann wurden sie als Musen gesehen von ihm, aber er wäre ja nicht mehr, obwohl er auch Objekt ihrer Kunst teilweise war, niemals als Muse der Frau gesehen wurden, sondern im Gegenteil. Die Frau verschwand dann sozusagen hinter seinem Kosmos. Und dann haben wir auch den Aspekt, dass er sich ganz viel ins Inspiration in Anführungszeichen verfügbar gemacht hat von afrikanischer Kunst, die also als Raubgut durch verschiedene Missionen und koloniale Raubtouren in die europäischen ethnologischen Museen verschifft wurde. Und dort hat er sich dann diese Masken angeguckt und die Skulpturen. Und man kann so wirklich auch nach den Jahren nachvollziehen, okay, jetzt hat er diese Kunst gesehen von dieser indigenen Gruppe und hat sich das als Motiv verfügbar gemacht. Und das ist ja nicht perspektivisch verboten, sich als Künstler Inspiration zu verschaffen, sich inspirieren zu lassen, sich weiterzuentwickeln. Das Problem ist nur, hinter diesem großen Genie Picasso verschwinden dann die Frauen, verschwinden die indigenen Künstler, die ja nichts davon gehabt haben, dass man sich an ihnen inspiriert hat, sondern sie wurden dann zum Werkzeug eines weißen Mannes und sind dahinter verschwunden. Und das ist das, was wir vielleicht verstehen müssen, ist, dass es einfach Menschen gibt, die haben mehr Macht als andere. Und das heißt nicht, dass sie perspektivisch oder dass sie per se schlecht sind oder das, was sie machen, schlecht ist oder dass man das nicht mehr wertschätzen darf. Aber dass man das verstehen muss, dass also manche mehr Privilegien haben, mehr Ressourcen haben als andere und sie deswegen überhaupt erst an diesen Punkt kommen konnten, wo sie so als Genie, als große Person wahrgenommen werden können. Und diese Vorstellung von großen Einzelpersonen der Geschichte ist eigentlich falsch, weil die wenigsten Dinge sind dadurch passiert, dass eine Person einen Knopf gedrückt hat und gesagt, so ist es jetzt. Sondern es sind ja immer soziale Entwicklungen, es sind Revolutionen, die von Menschen mitgetragen wurden, es sind Entdeckungen, die von verschiedenen Personen gemacht wurden und sich ergänzt haben. Und so wünsche ich mir also eine Geschichtsschreibung, die ein bisschen mehr weggeht von diesem, was hat A gemacht und das ist jetzt das einzig Wahre und Richtige? Und B, zu welche Entwicklungen haben dazu geführt und welche Entwicklungen sehen wir immer noch und wie haben verschiedene Personen, Parteien, Menschengruppen beeinflusst, wie es heute ist? Und ich glaube, dass das zum Verständnis auch eigentlich notwendig ist, weil dieses Bild von den großen Männern der Geschichte ist natürlich auch dadurch geprägt worden, dass halt in der Vergangenheit es oftmals einfach einzelne Herrscher waren, die die Ressourcen hatten, überhaupt Chroniken schreiben zu lassen, überhaupt sich ihre Werke und Taten historisch dokumentieren zu lassen und sie halt auch eine Entscheidungsgewalt hatten. Aber trotzdem, nur weil jemand König war, heißt das nicht, dass dieser König oder auch die Königin alles bestimmt hat, alles alleine gemacht hat und niemand andere hatte was damit zu tun, sondern im Gegenteil, ja. Also bei vielen Königen zum Beispiel hatten die Frauen im Hintergrund viel Mitspracherecht, sie hatten Gelehrte, sie hatten teilweise was die eigene Mutter, die bei jungen Prinzen eigentlich die ganzen Entscheidungen getroffen hat, so wenn die noch nicht alt genug waren, um den Thron überhaupt wirklich zu besteigen. Ja. Also so diese ganzen Dinge, die muss man einfach verstehen, um ein korrekteres Bild der Vergangenheit zu bekommen. Und deswegen glaube ich, helfen auch wieder diese intersektionalen Perspektiven sichtbar zu machen, was vielleicht bisher eher im Dunkeln geblieben ist.
Und ich würde an dieser Stelle, wenn du es mir erlaubst, ein Zitat von dir verwenden. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Satz: Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Da habe ich ihn erstmal gelesen und dachte mir, stimme ich nicht mehr zu. Und dann hast du den Switch reingebracht und den fand ich sehr interessant. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht ein System, das ihn bestärkt. Vor allen anderen steht ein System, das sie aufhält. Und das hat Perspektive reingebracht. Das hat bestätigt, was ich durch meine Marginalisierung ohnehin schon weiß. Aber am Ende des Tages bin ich auch wiederum Mann. Was mich dann wieder in der Hierarchie wieder nach oben buxiert. Wieder gegenüber Frauen, da habe ich wieder gemerkt, Macht kommt mit Verantwortung. Viele kennen natürlich den Satz von Marvel, mit Great Power comes Great Responsibility. Aber wie leben wir das? Und auch wenn wir Regeln und Gesetze verabschieden, für wen? Wer gewinnt daran? Das ist eigentlich die Frage, die wir uns immer stellen müssen. Sei es bei einer Arbeitspflicht, sei es bei Selbstbestimmungsgesetzen, also wenn man dagegen vorgeht, Abtreibungsgesetzen, wer profitiert? Und wie ist meine Rolle? Also was strahle ich aus, nicht wer bin ich in meinem Selbstbild, sondern wenn ich in einen Raum reinkomme, nehme ich Leute als Mann wahr. Wenn ich abends unterwegs bin, wir hatten das vorhin mit der Stadtarchitektur und ich laufe hinter dir, dann wirst du nicht denken, vielleicht ist der anders als die möglichen, die irgendwas machen können. Ja, lass ihn mal kennenlernen oder so. Es ist
tatsächlich würde ich das wahrscheinlich doch machen, weil ich finde, ich habe dir vorhin ein Kompliment gegeben über dein Outfit. Ich muss, und das ist ein Überlebens, also das ist natürlich, wenn ich jetzt als Frau draußen auf der Straße gehe, laufe ich nicht eigentlich permanent der Gefahr, jetzt gleich zu sterben, weil ich eine Frau bin, aber irgendwie schon. Diese Angst ist natürlich in mir drin. Und das bedeutet, ich muss Leute danach bewerten, wie sie aussehen. Ich komme gar nicht drum rum. Also wenn ich dich jetzt gesehen hätte, hätte ich gesagt, nee, der sieht cool aus, der sieht safe. Also es ist jetzt so bescheuert, aber ich muss leider so denken. Und wenn ich also ich gucke mich dann um und ich sehe, okay, der hat vielleicht Kopfhörer drin, der ist irgendwie so am Schlendern, der ist vielleicht auch mit seinen Jungs unterwegs, dann bewerte ich das anders, als wenn da irgendwie so ein komischer Typ mit so, also es ist eigentlich blöd, es ist falsch, aber wenn dann so ein, ich habe schon einige Situationen gehabt, wo ich so gemerkt habe, okay, den bewerte ich jetzt gerade anders, weil er vielleicht auch einfach nur anders geht, weil er mich so anguckt, ich merke das einfach als Frau. Auch eben bin ich auf dem Weg hierher außer in die S-Bahn eingestiegen und es stieg ein Mann aus und der hat mich so richtig so komisch angeguckt und das merke ich einfach als Frau und vielleicht passierte das auch manchmal, dass du so die Menschen um dich herum bewertest nach, fühle ich mich hier safe, wie kann ich mich hier geben?
100%.
Ja, und du möchtest das eigentlich gar nicht machen, aber du musst irgendwie. Und das ist auch gar nicht an bestimmten Maßstäben, sondern einfach, es kann schon der Vibe sein, den eine Person abgibt. Es können die Klamotten sein, es kann die Brille sein, es kann, wie hält sich diese Person? Also es gibt einfach ja auch, ich meine, das ist vielleicht auch ein interessantes Thema für sich. Ja, wie stellt man sich eigentlich auch Täter vor? Ich habe als Frau ein total festes Bild davon, wie ich mir Täter vorstelle. Und immer, wenn ich dann so Serien gucke auf Netflix und dann so einen bestimmten Typ sehe mit so einer bestimmten Brille und einem bestimmten Bart, denke ich mir so, ja, Der sieht genauso aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Aber natürlich gibt es sie auch anders, ne? Mhm. Also es folgt eigentlich keinen objektiven Kriterien. Aber es wäre ja schön, in der Welt zu existieren, wo man das nicht mehr machen müsste, wo man nicht den Raum erstmal checken muss. Bin ich hier safe? Fühle ich mich hier wohl? Wer sind hier die Leute? So.
Da sind wir aber noch nicht. Und genau deswegen haben wir ja diese Safer Spaces, deswegen haben wir diese Konversationen. Und es ist natürlich, also vom Überleben, so sind wir gepolt, Sachen einzuordnen. Wir definieren ja die Umwelt, die wir haben, und messen das mit anhand bestimmter Dinge, die wir schon kennen. Mhm. Die Frage ist aber, kannst du auch von deinen Erfahrungen loslassen, wenn du das Gegenteil hast? Bewiesen, überzeugt, vom Gegenteil überzeugt wirst. Deutsche Sprache, schwere Sprache. und da fängt es an. Wie wertest du das dann? Tust du das dann natürlich einer Person zuordnen im Sinne einer Abwertung oder Aufwertung, andersrum? Oder hängst du daran und gehst dann noch weiter und dann spinnst du es weiter. Und so entstehen ja sexistische, rassistische Narrative. Genau. Und da kommt auch nicht mehr raus. Das ist ein Teufelskreis, weil das an Urängste anknüpft, was wir vorher hatten, was du mit der AfD genannt hast. Und bei Männern auch, mit dem, wie wir zuhören, auch bei mir, wenn du vielleicht in dem Ego gekränkt bist, das ist dann auch wieder diese Angst von, ein Mann ist kompetent, ein Mann muss alles wissen. Wenn du mich also challengest und ich habe das nicht genug reflektiert, dann nehme ich das als Angriff wahr und muss meine Männlichkeit verteidigen, indem ich zeige, dass ich ebenso schlau bin. Aber wir sind ja hier im Austausch. Mm. Du kommst ja als Experte, deswegen habe ich dich ja drin. Ich bin ja hier, um von dir zu lernen, weil ich ja Bildungslücken habe, was nicht negativ ist. Natürlich, ich habe ja nicht dieselbe Perspektive, denselben Weg wie du beschritten. Also wie kann ich dasselbe wissen? Dann gibt es andere Sachen, die ich weiß, wo du vielleicht nicht weißt. Ja. Und wenn wir das zusammenbringen, dann sind da weniger Lücken. Das ist der Sinn eines Gespräches. Und
genau.
Du meintest vor, du redest sehr viel. Ja, das ist nicht schlimm, weil im Alltag reden Männer, das ist auch soziologisch so, bewiesen, haben einen höheren Gesprächsanteil. Mhm. Deswegen versucht man dann auch natürlich im Podcast.
Auch wieder interessant, ne? Weil man sagt immer, Frauen schnattern immer so viel, Männer sind so ruhig und so, sagen nur das, was das Nötige, und das reicht dann aber auch, so ein Machtwort. So. Ja. Aber es ist eigentlich genau andersrum. Eigentlich, ich merke das auch in Berufsräumen, dass ich, wenn ich dann zum Beispiel einlade, jetzt könnt ihr nochmal eine Frage stellen oder was sagen, dass sich Männer häufig wohler fühlen, Fragen zu stellen. Und ich sage bewusst, sich wohler fühlen, weil ich glaube nicht, dass Frauen dann nichts zu fragen haben, nichts zu sagen haben. Im Gegenteil, wenn sie erstmal anfangen, dann trauen sie sich auch und machen auch und fragen auch ganz viel. Aber es ist dann doch so eine andere Selbstverständlichkeit dabei. Und das ist dann wieder dieses, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Diese Geschlechtsvorstellung, diese Geschlechtsverzerrung. Ne? Wir können uns da nicht rausnehmen. Wir existieren alle in keinem Vakuum, sondern in einer Gesellschaft, die uns prägt, die uns Werte mitgibt, die uns Ängste einbläut oder Dinge, neue Perspektiven ermöglicht, Stärken vermittelt, aber auch Schwächen und Ängste. Und in dieser befinden wir uns immer in diesem Konflikt, von dem, was wird mir eigentlich von außen erzählt, was ich als Frau bin und was bin ich eigentlich wirklich, hat das eigentlich immer mit meinem Geschlecht zu tun. Ich zum Beispiel versuche mich gar nicht mehr so sehr ich sehe mich als Frau, also ich identifiziere mich als Frau, aber mich nicht mehr so stark darüber zu bewerten. Als ich zum Beispiel Jugendliche war, ich habe schon immer viel Sport gemacht und viel trainiert, und dann habe ich immer so häufig so, du darfst nicht stärker als die Männer werden, das finden Männer nicht attraktiv, das schickt sich nicht für eine Frau, so viele Muskeln. Und ich habe dann so mit meiner Gender, also mit meinem eigenen Gender so zu kämpfen gehabt, obwohl ich das nicht von mir intrinsisch in Frage gestellt habe, sondern nur von dem, was mir außen gespiegelt wurde, wie ich mich eigentlich als Frau zu verhalten habe. Also ich habe schon immer in Räumen gerne die Erklärerin gegeben, und das ist eigentlich eine Rolle, die eher Männern zugeordnet wird. Ne? Und mittlerweile ist das meine Stärke, dafür werde ich auch beruflich angefragt, deswegen hast du mich angefragt, deswegen bekomme ich Jobs, weil jetzt auch vielleicht manchmal Bewusstsein ist, oh, wir brauchen noch eine Frau, die als Erklärerin da ist. Aber ich merke dann auch richtig, wenn ich dann in so eine Rolle gedrängt werde, wo ich wieder nur fragen darf oder nur diejenige sein soll, der erklärt wird, dass ich damit gar nicht klarkomme, auch aufgrund dessen, dass ich als Frau so nicht wahrgenommen werden möchte. Und das ist eigentlich schade, weil natürlich habe ich noch ganz viel zu lernen. Mhm. Und natürlich möchte ich frage gerne, ich bin ja Journalistin. Ich wollte schon immer Antworten auf Fragen bekommen. Schon als Kind fand ich das super spannend. Aber weil ich eine Frau bin, versuche ich immer so, mir die Rollen auszusuchen, die zu dem Bild passen, was ich gerne erzeugen möchte.
Yeah.
Und wenn ich da rauskomme, dann merke ich, dass ich dann verunsichert werde und dass ich das dann versuche zu vermeiden. Und so kann ich mich vielleicht in mir selber, unabhängig von meinem Geschlecht, sehen, aber in der Gesellschaft, in der ich mich befinde, werde ich ständig daran erinnert und muss mich ständig fragen, passt das jetzt zu dem Bild, das ich erzeugen möchte? Mache ich das jetzt gerade richtig? Mache ich das falsch? Und es ist, ja, also noch a long way to go, würde ich mal sagen.
Ich würde auch noch zusätzlich sagen, ich habe dich auch angefragt in der Art und Weise, wie du Wissen vermittelst, weil hätte jede x-beliebige Person anfragen können, wenn es nur ums Erklären geht.
Ja.
Aber du, dein Talent ist, wie du es machst, den Spin, den du dazu gibst. Ich habe ja schon deinen Content seit einiger Zeit verfolgt, verfolge ihn immer noch aktuell, habe auch dein Buch mehrmals durchgelesen, mir Notizen gemacht. Ich habe dir vorgesetzt, das ist abgegriffen, das sind also hier dann bestimmte Fragen,
ja,
die leider nicht in die Länge einer Podcast-Folge passen, aber deswegen kommt gleich das Publikum und kann da auch Fragen stellen. Es ging auch darum, dir deine Blumen zu geben, wie man das auch oftmals im Englischen sagt, to give someone their flowers. Weil dieser kleine Schubser, den bekommen wir oftmals nicht. Dieses, du hast etwas gut gemacht, du hast es verdient, hier zu sein. Deine Arbeit ist wertvoll, nicht nur du siehst gut aus, etc. Mhm. Deine Arbeit sieht gut aus durch die Art und Weise, wie du sie pflegst und heranziehst. Also du sähst Samen und die sprießen dann zu beklaute Frauen, zu deiner Arbeit, mit denen du Geld verdienst, und da das, um dich aktiv auch zu unterstützen, was brauchst du? Und da bist du einfach auf einem krassen Weg. Also es inspiriert mich, dich zu sehen, weil ich denke, ich kann da noch so viel lernen, ich habe da so viele Lücken. Und das sehe ich auch an Sachen wie, ich lese Dinge durch, vom Picasso lese ich zum Beispiel, aber ich vergesse den Namen von Guillot. Mhm. Warum habe ich den Namen vergessen? Durch diese Färbung von, er ist die große Person, oder Einstein würde ich vorfragen, und dann habe ich, wie hieß nochmal seine Partnerin? Ich erinnere mich nur an das, seine Partnerin.
Mm.
Weil das ist so, das ist die Art und Weise, wie ich.
Ja, du kennst halt Picasso und Einstein sind halt so große Namen, die hat man ja schon quasi von Kindheitstagen an mitbekommen.
Und genau das ist das Problem, da aktiv nochmal nachzudenken, nachzuhaken. Vorher habe ich Sarah J. Ferris gesehen, das ist eigentlich Sarah R. Ferris.
Mm.
Und das ist einfach so, ja, das passt einfach so. Bei Picasso hätte ich das vielleicht direkt korrigiert. Weil das so bewusst in meinem Kopf ist. Das ist auch diese Programmierung, die einhergeht. Und wir haben heute etwas nämlich für dich. Als Danke für deine Arbeit haben wir, einen Moment, dir.
Jetzt bin ich ja gespannt.
Folgendes mitgebracht.
Ah, oh, danke dir. Die sind hübsch.
Die sollten koordiniert sein in der Farbe von deinem Buch.
Wie cute. Sehr aufmerksam. Stimmt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Sehr gerne.
Ich liebe ja Blumen. Und ich habe zurzeit keine frischen Blumen zu Hause. Also, wurde mal wieder Zeit.
Ich werde so tun, als hätte ich das nicht gewusst, dass du Blumen magst. Die Recherche hat das ergeben. Ich würde aber gerne an die Audience noch abgeben, dass diese ihre Fragen stellen. So, deswegen, wie Leonie gesagt hat, stellt sie Fragen. Ich habe auch einige mitgenommen, die mir so als DM geschrieben wurden.
Mhm.
Hier habt ihr die Möglichkeit. Was sagt der Chat?
Interessant. Vielen Dank. Ich habe eine Frage. Hast du einen Tipp, wie man damit umgehen kann, wenn man im Alltag gerade merkt, dass man anders behandelt wird, weil man eine Frau ist? Klammer, also nicht physische Übergriffe oder ähnliches, das ist ja normal, ein anderes Thema. Sondern dass man merkt, dass man gerade belächelt wird, doofe Sprüche oder ähnliches.
Das ist eine sehr komplexe Frage, weil es natürlich immer ein bisschen auf den Raum ankommt. Also im Berufsfeld würde ich zum Beispiel sagen, versuche erstmal zu checken, ob es anderen auch so geht. Ich finde immer, das Vernetzen, das Austauschen ist die wichtigste Grundlage. Tausch dich aus mit anderen. Such dir bewusst Safe Spaces. Wenn du an der Uni merkst, ich werde hier nicht gleich behandelt von vielleicht einem Dozenten oder meinen Kommilitonen, gibt es dafür Beauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, bei denen du dich daran wenden kannst. Es gibt bewusste Safe Spaces, Austausch Spaces, so Stammtische, wo man sich darüber austauschen kann, ob jetzt in dem Unternehmen, in dem universitären Kontext. Und wenn man merkt, also in dem beruflichen oder schulischen oder universitären Rahmen werde ich belächelt und nicht gleich behandelt, dann ist es sogar so, dass ich entweder sagen würde, okay, dann zum Beispiel den Job kann man auch, sollte man dann vielleicht wechseln, weil man wirklich merkt, ich werde hier nicht ernst genommen, weil es gibt Unternehmen, die da gegen polen und die da auch Beauftragte haben, die sich darum kümmern, die da auch in dem Unternehmen Gruppen haben, wo die Frauen ja, sich vernetzen und Thementage machen und Workshops werden angeboten. Also diese Entwicklung gibt es ja schon. Und im privaten Kontext lohnt es sich vielleicht auch einfach mal anzusprechen und zu sagen, hey, ich merke, dass wir, wenn es um dieses Thema geht, irgendwie nicht auf der gleichen Wellenlänge sind und ich merke, dass du mich da irgendwie vielleicht nicht so ganz ernst nimmst. Magst du mir erklären, woran es liegt? Also sprich Menschen ruhig auch an. Das ist nicht immer ganz leicht, aber vor allem such dir Hilfe, such dir Gleichgesinnte, such dir Menschen, mit denen du dich da konkret darüber austauschen kannst. Ich kenne deine persönliche Situation nicht und kann deswegen nur sehr allgemein bleiben, aber je nachdem würde ich sagen, kann es immer helfen zu merken, ich bin auch nicht die Einzige und es gibt Menschen, die mir da auch konkrete Lösungsvorschläge geben können für meine spezifische Situation oder mein spezifisches Problem und dann fühlt man sich vielleicht nicht mehr so hilflos und alleine damit oder so nach dem Motto, vielleicht liegt es auch an mir.
Danke für die Frage. Drei Aspekte, die dir Hoffnung geben in Hinsicht dem Aufarbeiten der Errungenschaften beklauter Frauen.
Eine sehr konkrete Sache, die mir Hoffnung gibt, ist, ich beschreibe im 6. Kapitel die Museen und das Nichtvorhandensein von Frauen als Künstlerinnen, als ja, Frauen, die etwas geleistet haben, sichtbar machen in den Erklärtafeln, sondern wenn man Frauen im Museum sieht, dann halt häufig halbnackt als Objekt auf der Kunst. Und da gibt es immer mehr Museen, die da wirklich versuchen, aktiv gegenzusteuern. Die also zum Beispiel Workshops haben, wo sie erstmal komplett kategorisieren, wie viele Frauen haben wir eigentlich in unseren Archiven, wie viele Frauen haben wir in unserem Bestand. Kunst aufkaufen, Erklärtexte überarbeiten, sichtbarer machen. Teilweise gibt es zum Beispiel in Hamburg gibt es das Museum für Kunst und Gewerbe. Die haben ein Projekt, das nennt sich Wiki Women und sie recherchieren also die Namen von Künstlerinnen, versuchen deren Kunst prominent auszustellen, recherchieren aber auch deren Biografien, schreiben Wikipedia-Artikel über diese Frauen und helfen so also auch über ihre eigenen Museumsgrenzen hinaus dafür zu sorgen, dass diese Frauen mehr Sichtbarkeit im öffentlichen Raum bekommen, dass man sie recherchieren kann, dass man etwas über sie erfährt. Und das gibt mir Hoffnung, dass da ein Bewusstsein ist und ich erlebe das in ganz vielen Museen, dass die da wirklich bewusst oder auch insgesamt bei Playern die Geschichte vermitteln, dass sie da Bewusstsein schaffen wollen, dass sie sich selber bewusst machen, dass sie mich auch fragen, dass sie schreiben, hey, wir sind da jetzt auf den Trip gekommen, das und das zu machen, dass sie also Frauen nicht nur recherchieren und Texte korrigieren, die vielleicht einseitig waren, sondern dass sie auch bewusst versuchen, auf die Suche zu gehen nach Frauen, die noch nicht bekannt sind, die bekannter zu machen, den Sonderausstellungen zu geben. Das ist eine Sache, die macht mich sehr hoffnungsvoll. Die nächste ist, dass dieses Buch seit mehreren Wochen in den Spiegel-Bestseller-Charts ist. Das bedeutet, es wurde sehr viel gekauft, sehr viel diskutiert. Mir schreiben sehr viele Leute, wie viel sie gelernt haben durch dieses Buch, wie viele neue Perspektiven sie mitbekommen haben. Das macht mir Hoffnung, dass also auch bei Leuten, die vielleicht noch nicht so viel mit Geschichte zu tun hatten oder sich mit diesen Fragen noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, dass da ein neues Bewusstsein entsteht. Ich bekomme auch ganz lange Zuschriften, auch von vielen Männern tatsächlich, die sagen, dass sie, was sie Neues gelernt haben und wie viele neue Perspektiven ihnen dieses Buch mitgegeben hat. Und das macht mich auch hoffnungsvoll, dass da ein Bewusstsein ist, dass da ein Bewusstsein entsteht und da auch ein Wille ist, Neues zu lernen. Menschen sind neugierig, so sind wir eigentlich. Und uns wird diese Neugier oft ausgetrieben, aber eigentlich ist sie ein so wichtiges Element, um zu wachsen und zu verstehen, um besser zu werden. Wir alle können lernen, wir alle machen Fehler, niemand ist perfekt und dieser Ansatz ist auch nicht hilfreich, finde ich. Es muss von niemandem erwartet werden, dass er alles kann und weiß und perfekt ist und immer perfekt sich verhält und denkt, sondern dass man irgendwie auch so eine gewisse, vielleicht Dignity ist das falsche Wort, aber so, dass man so den Menschen auch einräumt, Raum zu haben, zu wachsen, solange sie dann das Engagement mitbringen und das, den Willen und das Bewusstsein. Und eine dritte Sache, die mich hoffnungsvoll macht, ist, dass dass sehr viele verschiedene Projekte existieren, unabhängig von diesem Buch und von den einzelnen Museen, die dafür sorgen, dass die Geschichte anders erzählt wird. Wenn ich in die sozialen Netzwerke gehe, sehe ich, wie viel Geschichte dort erzählt wird. Also es gibt ganz, ganz viele Accounts, die verstanden haben, dass die Geschichte ein so wichtiges Werkzeug ist, um zu erklären, um sich selber auch zu finden, sich selber zurechtzufinden in der Gesellschaft, in der wir leben, und dass Geschichte einen unsichtbar machen kann, aber wenn man sucht und neue Wege findet, Geschichte verstehen, dass man sich dann auf einmal viel besser zurechtfindet in der Gegenwart und einfach und viele Antworten findet in der Vergangenheit. Und das finde ich ein super spannendes Tool, die Gegenwart zu verstehen auf Grundlage der Vergangenheit, zu verstehen, wo vielleicht Fehler passiert sind in der historischen Aufarbeitung und dort gegenzusteuern. Und das nehme ich schon so wahr, dass da ein neues Bewusstsein entstanden ist, gerade auch unter jungen Menschen, wie wichtig Geschichte eigentlich ist, um auch mitreden zu können, um Argumente zu finden für das Hier und Jetzt. Und das sind so drei Dinge, die mich hoffnungsvoll werden lassen.
Definitiv. Das ist Stoff zum Nachdenken, Stoff zum Reflektieren. Und auch zum Anwenden. Also sehr praktische Dinge, wo man jetzt, wenn man auch nicht selbst direkt davon betroffen ist, doch auch in seinem Umfeld einen positiven Wandel herbeiführen kann. Deswegen, ich danke dir im Allgemeinen, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dir diese Expertise über all diese Jahre angeeignet hast, was wahrscheinlich nicht einfach war, dann auch mit Herausforderungen, Steinen im Weg bestückt war. Der Weg war wahrscheinlich kein leichter, aber dennoch bist du hier und zeigst auf so eine souveräne und auch einfühlsame Art und Weise, wie wir von der Geschichte lernen können, wie wir mit der Geschichte gehen können und wie wir auch diese in die Zukunft tragen können, indem wir in der Gegenwart der Wandel selbst sind, den wir sehen wollen.
Ja.
Und das ist eine sehr, sehr starke Handlung oder eine sehr starke Perspektive, meiner Meinung nach.
Ich danke dir. Das sind sehr schöne Worte, die du gewählt und gefunden hast. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich hier sein durfte und du mir zugehört hast und mir diese Bühne auch geboten hast. Und ich fand es ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Wir haben uns ja schon öfter ausgetauscht. Wir hatten ja auch schon mal eine Zusammenarbeit. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das total wichtig ist, diese Verknüpfungen zu machen, sich auszutauschen, im Gespräch zu bleiben, Bündnisse zu gründen.
Ja.
Ich ziehe da unglaublich viel raus und vielen, vielen Dank, dass du diesen Podcast machst und auch so interessante GästInnen wählst. Ich finde das total empowernd, was du hier auf die Beine gestellt hast. Also vielen, vielen Dank.
Danke sehr. Am Ende kann man nur sagen, das ist die Hoffnung, das lübt sich allens zurecht. Ein bisschen Plattdeutsch habe ich mir angeeignet.
Hey, aber man muss da wirklich dran glauben. Und ich fände zum Beispiel in meinem privaten Umfeld, in meiner Familie zum Beispiel, war ich immer die, wo viele auch gesagt haben, ach, jetzt kommt die schon wieder mit ihrer Weltverbesserung und ihrem Feminismus und ihrem Antirassismus. So können wir, es war nur ein Spruch. Und ich habe aber gemerkt, und es gab eine Zeit, da habe ich das Gefühl gehabt, meine Familie hat Angst vor mir. Angst vor mir, das Falsche zu sagen, Angst mit mir zu reden, weil sie irgendwie denken, oh, jetzt kommt die wieder mit ihren sonst was. Aber ich habe das Gefühl, es hat sich voll verändert. Und ich habe das Gefühl, viele haben total gut auf dieses Buch zum Beispiel reagiert oder sich total weiterentwickelt. Oder manchmal ist das auch so süß, wenn meine Leute schreiben, oh, ich habe jetzt hier eine Netflix-Serie gesehen, die würde ich dir total empfehlen, die ist auch total divers. Aber, und das ist vielleicht ein bisschen niedlich, aber ich merke, die achten da drauf. Die haben dann ein Bewusstsein auf einmal für bekommen, für Dinge, die sie vielleicht vorher nervig fanden oder störend, dass sie da auf einmal Freude dran entwickeln, an sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und Neues zuzulassen. Und bin teilweise richtig positiv überrascht über manche Diskussionen, die ich in meiner Familie führen durfte, die wir vielleicht vor 5 Jahren so nicht hätten führen können, ohne dass es am Ende Tränen und Streit gab. Und das ist jetzt vielleicht der private Raum, aber auch der öffentliche Raum. Also jetzt so zum Schluss vielleicht nochmal so eine lustige Anekdote. Vor ein paar Jahren habe ich ein Praktikum gemacht in einer Redaktion für ein sehr populäres Format, Medienformat. Ich sage jetzt nicht welches. Und anschließend war ich dort noch so im Social-Media-Bereich als freie Mitarbeiterin tätig. Und dann gab es eine Sendung, die sie gemacht haben. Da wurde wirklich, also die Frage war eigentlich, was kann man heute eigentlich noch sagen? Heute darf man ja eigentlich gar nichts mehr sagen. Man wird ja für alles gecancelt. Und dann haben sie da wirklich absolut jeden Begriff, den du dir vorstellen kannst. Von Schwuchtel über Hure, über N-Wort, über M-Wort, über Z-Schnitzel. Alles, was man sich hätte vorstellen können, wurde gedroppt zur besten Sendezeit. Aber die Prämisse der Sendung war trotzdem noch, heute darf man eigentlich gar nichts mehr sagen. Also ja, total widersprüchlich eigentlich. Weil zur besten Sendezeit wurde alles gesagt und niemand ist dran gestorben. Ja. Ne? Und ich habe danach eine sehr lange Mail geschrieben und gesagt, dass das nicht okay war. Und dass, wenn man verstehen möchte, warum Begriffe problematisch sind, man mit den Betroffenen sprechen muss und nicht über sie. So, sonst ist es ad absurdum. Und dafür habe ich nie eine Antwort bekommen, sondern ich wurde einfach rausgeschmissen. Und die haben nie wieder mit mir geredet. Und ich weiß aber trotzdem, dass diese Sendung heute nicht mehr so passieren würde. Nicht genau so. Und das ist vielleicht traurig, dass sie damals vor 5 Jahren oder 6 Jahren so rausgekommen ist. Aber das Bewusstsein, dass sich selbst unter den Leuten, die noch so problematisch sind, bestimmte Sachen würden die, glaube ich, heute, es würde, glaube ich, heute nicht mehr eine Sendung geben, wo nur weiße Menschen das End-Drop droppen und sagen, oh, dafür würden wir jetzt gecancelt werden. So, weißt du, was ich meine? Ist meine Prämisse, dass es die Sendung so heute nicht nochmal genauso geben würde. Und das ist ja auch schon was.
Das ist das Wort zum
Sonntag.
Diesmal zum Samstag.
Zum Samstag.
Vielen Dank, dass du da warst. An alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Wir sind out.
Peace. Ciao.